Vielen Dank. Jetzt kommt ein harter Übergang vom Lob Gottes zurück in die Welt und in den Zirkus. Wann warst du zum letzten Mal im Zirkus und gehst du gerne in den Zirkus? Ich muss zugeben, bei mir ist das mit dem Zirkusgehen relativ unregelmäßig. Wir waren vor einigen Jahren aber mit den Kindern in einem Weihnachtszirkus und der war richtig gut. Das waren jetzt nicht die lokalen Künstler aus dem Dorf von nebenan, sondern das waren wirklich richtige Profis, die aus der ganzen Welt da zusammengekommen sind und richtig beeindruckende Kunststücke gezeigt haben. Und eines der beeindruckendsten Kunststücke für mich, der ich bisschen Höhenangst auch habe, war, als die am Trapez da so in 10 Meter Zelthöhe nach oben gegangen sind und da hin und her gesprungen und geturnt sind und man hat immer gehofft, es fällt jetzt keiner runter, weil die bauen ja meistens da gar keine Netze mehr auf. Und das hat auch, als wir da waren in der Vorstellung, zumindest alles gut geklappt. Und ich finde, der spannendste Moment ist eigentlich immer, wenn so jemand, der so am Trapez schwingt, das eine Trapez loslässt, in der Luft fliegt und noch nicht am nächsten ankommt. Oder manchmal hängt ja auch der andere mit den Füßen am Trapez und fängt den dann auf. Aber dieser Moment, wo geflogen wird, wo nicht klar ist, das Alte ist verlassen und das Neue ist noch nicht ergriffen. Und man hofft dann natürlich, dass das funktioniert und man nicht daneben greift und runterfällt. Und diesen Moment der Unsicherheit, des in der Luftseins, des Schwebens zwischen einem und dem anderen, das ist auch was, was mich so ein bisschen an Abschied erinnert. Es gibt gewisse Dinge, die man losgelassen hat, die jetzt irgendwie hinter einem sind, wo man jetzt nicht mehr dran ist, aber man hat das Neue noch nicht so ganz ergriffen. Man ist noch nicht richtig angekommen und verwurzelt und manche Dinge sind auch noch unklar und unsicher. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, auch wenn wir heute über das Thema Abschied nachdenken. Jens, wir nehmen heute von dir im Gottesdienst Abschied. Nicht für immer, Jürgen hat das so schön gesagt, es ist keine Beerdigung und trotzdem ist irgendwas Altes vorbei und was Neues hat angefangen und wahrscheinlich manche Dinge sind klar und manche sind auch noch so in der Schwebe für dich. Wenn wir einen Abschied kommen sehen, dann ist es einfacher für uns damit umzugehen, dann können wir den strukturieren. Wir können nochmal irgendwie ein Fest zusammen feiern, wir können nochmal miteinander uns aussprechen, wir können an die schönen Momente und Zeiten denken, man kann die Orte nochmal besuchen, die man irgendwie, mit denen man was verbindet. Dann ist so ein Abschied einfacher. Wenn ein Abschied unerwartet ist, ist es natürlich umso schwieriger, weil wir dieses Strukturelle nicht machen können. Manche Dinge, Jens, hast du ja schon gemacht. Du hast dich auch schon hier verabschiedet. Am 30. Juni war offiziell dein letzter Arbeitstag. Du hast dich in den Kreisen vorher schon verabschiedet. Das ist gut. Und jetzt machen wir das auch nochmal offiziell hier in dem Gottesdienst. Und es ist nicht nur so, dass Jens sich heute verabschiedet. Jesus war ja auch etwa 2,5 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs, so ähnlich wie du 2,5 Jahre hier bei uns warst. Und nach diesen 2,5 Jahren, da hat er sich ja auch verabschiedet. Und Jesus hat sein Kommen auch, sein Gehen auch kommen sehen und hat gesagt, ich möchte das auch irgendwie strukturieren. Und es gibt ein Evangelium in der Bibel, das Johannesevangelium, das diesen Abschnitt über 4 Kapitel, Johannes 14 bis 17, so richtig ausbreitet und ganz viele Reden von Jesus auch in diesen letzten Abschnitt hineinnimmt, um nochmal zu sagen, was alles sicher und wichtig ist am Ende. Die Jünger, die sind ein bisschen verunsichert. Wahrscheinlich haben sie damals auch nicht so alles verstanden, wenn man dann ihr Handeln anschaut, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Aber ihnen ist irgendwie klar, unser Lehrer, der wird gehen. Der sagt immer wieder, er wird sterben, er wird gehen, wir können nicht mitkommen. Und die Frage für sie ist ja, was wird dann aus uns werden? Und Jesus tröstet sie daraufhin und er ermutigt sie für die anstehende Zeit. Und ein Ausschnitt aus diesen Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium in Kapitel 14, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Johannes 14, dort sagt Jesus ab Vers 27, also er sagt es zu seinen Schülern: Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Das Erste, was ich in diesen Worten sehe, was Jesus wahrnimmt und was er sagt, ist, dass Abschied wehtut, aber er wird seinen Frieden hinterlassen. Abschied tut weh, aber Jesus gibt uns seinen Frieden. In Situationen, wo wir Abschied nehmen müssen, da müssen wir uns neu orientieren, neu organisieren und das ist immer anstrengend und kostet Kraft und Stress und Verlust. Und das führt auch mal dazu, dass man den Mut verlieren kann, dass man verzweifelt ist, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und deshalb beginnt Jesus mit einer Sache, die ihm am wichtigsten scheint und die auch am wichtigsten ist. Er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus möchte nicht, dass die Anwesenheit von ihm auf der Erde in leiblicher Gestalt die einzige Bedingung ist, dass seine Jünger mit vollem Vertrauen mit ihm unterwegs sein können. Er sagt, ich werde weggehen, aber lasst euch dadurch nicht erschüttern. Bleibt im Glauben, bleibt ermutigt. Und deshalb lasse ich euch einen Frieden zurück, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und jetzt fragen wir uns, was ist wohl damit gemeint? Ich vermute, dass die Jünger von Jesus damals beim Wort Frieden als allererstes an die Situation in ihrem politischen Umfeld im Römischen Reich gedacht haben. Da gab es den Pax Romana, den sogenannten römischen Frieden. Der Kaiser Augustus hat um 27 vor Christus, waren die römischen Bürgerkriege alle so nach und nach beendet und da hat er einen Frieden im Römischen Reich ausgerufen. Es war ja sogar ein Frieden, der 2-3 Jahrhunderte tatsächlich gehalten hat. Aber was für ein Frieden war dieser Pax Romana? Es war ein Frieden, der auf der Grundlage der anderen Völker besiegt waren oder die niedergeschlagen waren, aufgebaut war. Es wagte einfach niemand mehr gegen die römische Übermacht anzutreten, also waren alle Menschen gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und zähneknirschend stillzuhalten. Der römische Frieden, der kostete etwas. Er wurde durch Bündnisse, durch Steuern und durch Waffengewalt gesichert und er war auch nicht gerecht. Immerhin war Frieden besser als Leid und Zerstörung und wer die in Krieg gebracht hätten, das ist klar. Aber es war kein gerechter und kein einfacher Frieden. Und Jesus sagt jetzt, ich gebe euch nicht so einen weltlichen Frieden, wie ihr ihn vielleicht jetzt vor Augen habt, ich gebe euch einen anderen Frieden, den die Welt nicht geben kann. 2,5 Jahre hat Jesus seinen Schülern vorgelebt, dass er jemand ist, der in einem Frieden verwurzelt ist, wie ihn die Menschen nicht kennen. Sie haben in der Begegnung mit ihm gespürt und sie haben sich gewundert darüber, wie Jesus gelebt hat. Ihr Leben war oft gekennzeichnet von einem Kampf um Anerkennung. Sie haben sich gestritten, sie wollten Erfolg haben. Sie haben gesagt, ich will der Erste sein und du der Zweite. Sie hatten Angst, zu kurz zu kommen. Viel war ihnen nicht genug. Ihre Beziehungen sind oft hinter dem zurückgeblieben, was sie hätten sein sollten. Sie hatten in sich Unfrieden und in ihrem Umfeld Unfrieden. Und dann begegnen sie Jesus, der mit sich selbst und Gott im Reinen ist. Jesus, der ausgesöhnt ist, der einen tiefen Frieden verströmt. Seine Worte und seine Taten, die stimmen auch überein. Er behauptet nicht Dinge, die er später nicht hält. Wenn er zum Beispiel sagt, liebt sogar eure Feinde, dann ist es was er umsetzt. Sogar als er ans Kreuz geschlagen wird und er betet, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie ihnen tun. Jesus kann das, weil in ihm Gott und Mensch zusammengefunden haben. Weil aus der Verbindung zum Vater dieser tiefe Frieden und diese tiefe Zufriedenheit wächst. Und ich glaube, die Jünger von Jesus haben das gespürt. Und sie haben das, denke ich, auch gemerkt, weil Jesus immer wieder in ihrer Mitte wahrscheinlich als Vermittler irgendwie da war. Wenn man denkt, dass da so ganz unterschiedliche Typen in seiner Nachfolgergruppe war, auch Leute aus verschiedenen politischen Lagern, die eigentlich nicht so gut miteinander ausgekommen sind, hat es doch Jesus in ihrer Mitte immer wieder dazu geführt, dass sie ein friedliches Miteinander gefunden haben. Und Jesus verspricht jetzt, wisst ihr was, ich werde zwar gehen, aber diesen Frieden, den hinterlasse ich euch. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich finde, zwei Dinge bedeuten dieser Frieden nicht, weil ich denke an Frieden immer, wenn bei uns Frieden zu Hause herrscht, dann gibt es keinen Streit. Das kann man nicht immer sagen. Oder es gibt immer nur eine Meinung. Also das hat man bei den Jüngern ja auch ganz schnell gesehen und sieht man auch in den neutestamentlichen Briefen, da waren Gemeinden und Menschen mit Jesus unterwegs und trotzdem hatten sie verschiedene Meinungen und haben sich manchmal gestritten. Ich denke, ein Blick in die Kirchengeschichte oder in die eigene Gemeinde zeigt auch, ja, auch wenn Jesus da ist, sind wir nicht immer automatisch einer Meinung. Und noch eine zweite Sache, ich glaube, dieser Frieden heißt auch nicht, mein Leben wird einfach und ich gehe immer auf Wolke 7 durchs Leben. Das denkt man ja, wenn man sagt, hey, ich habe Frieden in meinem Leben, ja, dann erlebe ich keine Anfeindung mehr. Bei Jesus ist es ja genau umgekehrt, er lebt in dieser Verbindung, in diesem Frieden mit Gott und auch trotzdem geht er ans Kreuz. Und auch seine Nachfolger erleben manchmal Schwierigkeiten, genau weil sie mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht wäre es manchmal einfacher gewesen, nicht ihm zu vertrauen und sich zu ihm zu bekennen. Aber nein, diese beiden Dinge, dass man nicht immer einer Meinung ist oder dass man nicht immer auf Wolke 7 durchs Leben geht, ändern nichts daran, ja, dass wir diesen Frieden von Gott brauchen, diesen Shalom, diesen tiefe Zufriedenheit, die nur Gott geben kann. Und die spannende Frage ist ja, wie kriegen wir das jetzt? Wie kriegen wir heute diesen Frieden? Und ich habe überlegt, wo ich das spüre und merke. Und manchmal ist es, wenn wir Lieder singen im Gottesdienst, dass ich den Eindruck habe, ja, ich kann zu Gott kommen mit meinen Nöten, ich kann bei ihm abladen, was mich bewegt und das gibt mir Frieden und Zufriedenheit. Ich spüre es, wo ich zu ihm komme, wo ich bete mit meinem Unfrieden und meinen Nöten, mit meinen Ängsten, mit meiner Wut oder negativen Gefühlen, wo ich da einfach zu ihm komme und bete und sage, Vater, du siehst mich, nimm mir das weg und schenke mir deinen Frieden und die Verbundenheit. Und ich merke, je mehr ich mit Gott auch verbunden bin und Zeit verbringe, färbt was von diesem Frieden in mir ab. Nicht, dass ich deshalb immer der friedlichste Mensch bin, aber ich merke ja, diesen Frieden, der kommt aus dieser Verbindung mit dem Vater. Und weil ich mit ihm versöhnt bin, merke ich, dass im Zusammensein mit ihm ich diesen Frieden spüre. Jesus geht also, sein Frieden bleibt. Das ist das Erste, was seine Jünger hören. Aber er sagt dann auch noch mehr. Vers 28, da sagt er, ich erinnere euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Also er wird sterben und er wird wieder auferstehen, wiederkommen. Wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr es, wenn es dann geschieht, glaubt. Für Jesus ist Abschied was Vorübergehendes. Abschied ist vorübergehend und Teil des großen Ganzen. Wenn wir daran denken, was Jesus im Garten Gethsemane sagt, da können wir uns denken, ja, Jesus hätte auch Angenehmeres machen können, als diesen Weg der Passion und ans Kreuz zu gehen. Jesus war nicht lebensmüde und hat gesagt, mein Leben muss jetzt aufhören. Aber er hat gesagt, ich werde weitergehen, ich werde das tun, was Gott mir sagt. Und wenn es mein Tod bedeutet, dann ist das nicht die Vollkatastrophe und dann ist das nicht das Ende, sondern dann werde ich zurück zu meinem Vater gehen. Und er weiß, was gut ist. Es ist sogar ein Grund, sich zu freuen, sagt er. Mich tröstet das, dass auch der Tod und manches Chaos im Leben von dieser Perspektive her nicht immer die absolute Katastrophe sein muss. Es ist auch nicht immer ein Zufall oder Schicksal oder es muss auch nicht Ohnmacht Gottes sein, sondern auch die Puzzleteile in meinem Leben, die ich nicht sofort verstehe und deuten kann, kann ich in der Hoffnung sehen, dass es auch nur ein Teil des Ganzen ist, was ich gerade erlebe. Ich finde das spannend, dass Jesus in diesem Moment ja gar nicht so sehr bei sich ist, wie man es bei einer Verabschiedung oft ist. Also man werden wir nachher auch noch sein, wir werden Dinge nennen, Jens, die du gemacht hast. Das ist so ein bisschen Rückschau und Lob und Freude über das Vergangene. Das ist natürlich, das gehört bei einer Verabschiedung dazu. Aber was Jesus jetzt hier macht, ist, er schaut gar nicht auf sich und sagt, ich habe 5000 gespeist, sogar mehrfach und da waren noch Frauen und Kinder dabei, also 10.000 Leute. Ich habe die Bergpredigt gehalten, die Pharisäer, die haben alle gesagt, oh, der redet so toll. Also Jesus schaut gar nicht auf das, wen er geheilt hat und was er gemacht hat, sondern er ist ganz bei seinem Vater. Und das macht mir auch deutlich, dass diese Beziehung eben das Entscheidende ist. Nicht nur im Leben, sondern natürlich auch ganz besonders am Ende des Lebens. Von unserer Beziehung mit Gott heraus hat unser Leben eine besondere Würde, eine besondere Bedeutung. Gott ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, er schenkt uns Leben und Fülle und deshalb ist es nicht so entscheidend, was wir an Kontostand oder was wir an Anerkennung oder an großen Taten vollbracht haben. Entscheidend ist auch, dass wir ganz beim Vater sind und ich glaube, dann kann es uns gelingen, dass wir manche Herausforderungen auch als Teil eines großen Ganzen begreifen können. Und damit zu den letzten Worten, die Jesus noch in diesem Zusammenhang spricht in Vers 30. Da sagt er, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, also ich bin jetzt bald sozusagen, werde ich hier abgeholt, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Wieder ist Jesus ganz bei dem, was der Vater von ihm will. Er sagt, wenn das der Weg ist, den Gott von mir vorhat, dann werde ich Jesus diesen Weg gehen. Und das tut er dann auch. Und Jesus sagt auch, ich kann nicht mehr viel reden, ich werde bald gefangen genommen. Er sagt, der Herrscher dieser Welt, also ein Bild für den Teufel, hat sich gegen mich aufgemacht. Und das sehen wir dann kurz drauf im Verrat des Judas. Wir sehen es in der Festnahme durch die Soldaten. Wir sehen es in der Gestalt des Hohenpriesters, in denen, die ihn verurteilen, in den Soldaten, die ihn ans Kreuz schlagen. Jesu irdisches Ende ist nah. Und doch handelt der Teufel nicht irgendwie selbstmächtig. Es gibt nichts, was er gegen Jesus in der Hand hätte, so ähnlich formuliert das ja auch. Er folgt den Weg zum Kreuz, weil sein Vater jetzt sagt, jetzt nicht umkehren, jetzt nicht wegrennen, sondern geh diesen Weg und zeig deine Liebe damit dieser Welt. Mich überzeugt von Jesus und auch im Glauben, dass selbst angesichts von Abschied und selbst angesichts von Dingen, die für uns vielleicht unbeendet und unvollständig abbrechen und aufhören, wir nicht die Hoffnung verlieren müssen, sondern dass wir eine Verheißung auf was Schöneres und was Besseres haben. Entscheidend ist nicht der Verlust, sondern die Aussicht auf das Kommende. Das Wesentliche liegt nicht hinter, sondern vor uns. Ich meine, wir sehen es jetzt am Kreuz, wo Jesus einerseits tragisch stirbt und auf der anderen Seite den Weg zu unserer Erlösung freimacht. Wir sehen es bei Paulus, der von einem neuen und unvergänglichen Körper spricht und der dann auch sagt, ich wünsche mir so sehr, bei Jesus zu sein. Mein Leben ist, mit Christus zusammen zu sein und sterben ist auch mein Gewinn. Oder wir sehen es in der Offenbarung, wo von einer neuen Welt gesprochen wird, die so viel schöner, so viel herrlicher sein wird, von der sogar schon im Alten Testament auch Jesaja sagt, wir werden dieser alten Welt nicht mehr gedenken, weil diese neue Welt wird von Frieden, Gerechtigkeit und Freude nur so übersprudeln. Diese Beispiele, die laden mich ein, die Abschiede in unserem Leben, die Abschiede in meinem Leben, eben nicht nur als Verlust, sondern auch als Vertrauen und auch mit der Hoffnung auf Gott zu gestalten. In so Umbruchszeiten, wo wir unsicher sind, da mögen wir uns so fühlen wie so ein Trapezartist, der da losspringt und unklar ist, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir können trotzdem vertrauen, auch im Umbruch, auch in der veränderten Situation, auch im Abschied geht Gott mit. Es gibt Momente der Unsicherheit und trotzdem ist jeder Abschied auch eine Chance zu sagen, Gott, du gehst weiter mit, mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin die Tage über Psalm 37, Vers 5 gestoßen, wo es heißt, lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Und das Faszinierende ist, im Hebräischen heißt es wörtlicher sogar, wälze auf den Herrn deine Wege ab. Also wenn du mal unsicher bist, wälze deine Wege auf Gott ab und guck mal, was daraus jetzt wohl werden wird. Und da drin steckt eben dieses tiefe Vertrauen, auch wenn der Boden unter den Füßen mal wackelt. Gott ist dabei und Gott geht auch in diesen Momenten mit. Und er geht nicht nur mit, sondern er verheißt uns auch seinen Frieden, so wie Jesus das gesagt hat, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch durch nichts ermutigen. Amen.